Eisblumen am Fenster sehen auf Bildern schön aus, lassen einen aber in der Vorstellung ziemlich frösteln. Denn wer gefrorenes Wasser am Fenster hat, hat wahrscheinlich nicht einfach nur schlecht gelüftet, sondern lebt in einer beschissen isolierten Wohnung, in der es an den Fenstern 0 Grad kalt wird. In Zeiten von Mehrfachverglasung gehören Eisblumen eher der Vergangenheit an. Nur bei Autos muss man hier im tiefen Winter noch die Scheiben freikratzen. Was es in Wohnungen schon noch gibt, Tropfen am Fenster. Auch die können das Licht schön brechen und gemütliche winterliche Stimmung aufkommen lassen. Und sie sind irgendwo auch praktisch, denn sie können unter Umständen die softe Version der Eisblumen sein, ein Hinweis darauf, dass etwas nicht ganz richtig läuft. Gemeint sind schlecht gedämmte Wohnungen, zu teure Heizkosten und das Unverständnis, wieso es da jetzt überhaupt nass ist und wie man das vermeiden kann. Aber fangen wir von vorne an mit ein bisschen real anwendbaren naturwissenschaftlichen Grundlagen.
Kurz gesagt, der Prozess, der hier passiert. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Besonders im Winter ist die Luft drinnen natürlich wesentlich wärmer als die Luft draußen. Diese Luft aus dem Raum kühlt dann am Fenster runter und kann dementsprechend weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Das bereits enthaltene Wasser aus der Luft schlägt dann am Fenster nieder und bildet einen nebligen Film.
Also was ich sehr gut kenne, ist morgens aufwachen in einem extrem kalten Raum und ans Fenster gucken und da überhaupt nicht durchsehen können, weil da komplett das Wasser dran schon runterläuft und alles ganz beschlagen ist. Ich frage mich immer, woher all dieses Wasser kommt, dass meine ganzen Fenster da so voll beschlagen sind. Und dann läuft das immer so in ganzen Tropfen runter und sammelt sich auf dem Fensterbrett. Und ich denke mir immer, okay, müsste ich wahrscheinlich mal wegwischen, um dem Schimmel vorzubeugen. Aber ja, ist ja auch irgendwie Arbeit, die man dann machen muss. Und so bleibt es manchmal so ein paar Tage.
Und die haben halt keine Dunstabzugshaube in der Küche und die ist auch sehr klein. Das heißt, wenn man mal einen Topf Nudeln kocht und vielleicht noch einen Wasserkocher dazu anmacht, dann ist man da ziemlich im Nebel. Wenn du die Fenster halt öffnest, die gesamte Wärme weg ist, also irgendwie Dunstsauna ohne Wärme, eine Scheißkombi. Hohe Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall, wenn man mal kocht.
Weitere Beispiele für dieses Phänomen sind Starkregenereignisse. Je weiter die Klimakrise voranschreitet, je hitzter die Luft, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Wenn diese dann abkühlend, kommt dementsprechend viel mehr Wasser in einem Starkregenereignis vom Himmel. Eine alltäglichere und nicht ganz so katastrophale Version dieses Phänomens findet man im Bad am Spiegel, nachdem man geduscht hat. Dazu vielleicht spannend, früher hat man mit einem Taupunkt-Spiegelhygrometer die Luftfeuchtigkeit gemessen. Wenn ihr also einen Spiegel habt, bei dem man zufälligerweise die Temperatur regeln kann, könntet ihr das zu Hause nachbasteln. Dazu braucht es dann lediglich noch ein Gerät, das messen kann, wie viel Licht von diesem langsam beschlagen werdenden Spiegel reflektiert wird. Ach ja. Messtechnik. Aber bleiben wir beim Thema.
Soweit, so gut. Ein erklärtes Problem ist auf dem besten Weg, gelöst zu werden. Woher kommt jetzt die Feuchtigkeit?
Ich denke mal, es hat was mit den eigenen Ausdünstungen zu tun, oder? Dass da ja so viel Kondensation drin ist. Und ich frage mich auch, heißt das irgendwie, die Fenster sind nicht dicht, sind dicht? Es ist an sich schlechtes Klima?
Für übermäßiges Kondenswasser gibt es verschiedene Ursachen. Ein möglicher Grund sind, wie bereits angedeutet, schlecht isolierte Fenster. Denn im Idealfall wird die innere Glasscheibe eines mehrfach verglasten Fensters, zumindest in einem beheizten Raum, nicht so kalt, dass dort Wasser auskondensiert. Bei den schicken historischen Doppelfenstern im Altbau ist es häufig so, dass die äußere der Scheiben nass wird. Das passiert, weil es hier zwei Reihen dünner Fenster gibt. Der Raum dazwischen ist halb beheizt und darin wird dann die Feuchtigkeit quasi eingesperrt. Und diese Feuchtigkeit zirkuliert dann nicht mehr mit der Luftwalze im Raum, sondern schlägt am äußeren, am kälteren Fenster nieder. Die eben genannte Luftwalze ist übrigens ein Grund dafür, dass Heizkörper unter dem Fenster angebracht sind und auch dafür, dass man Heizung nicht zustellen soll. Der andere Grund ist, dass durch diese Platzierung der Heizung das Schwitzwasser, um das es hier geht, verringert wird. Gesetzt dem Falle, dass die Heizung in Betrieb ist. Und damit kommen wir zu nächsten Faktoren für Kondenswasserbildung. Besonders nass werden Fenster und Wände, wenn man einen nassen Raum nicht heizt. Und das ist eigentlich das naheliegendste Verhalten bei den schwindelerregenden Energiekosten. Und wenn die Wohnung darüber hinaus noch schlecht isoliert ist, hilft Heizen auch einfach nur begrenzt. Wenn es dann zu kalt ist, ist das Problem: Die kalte Raumluft kann die Feuchtigkeit beim Lüften nicht richtig raustransportieren, weil sie sie schlicht nicht aufnehmen kann. Und dann kommt noch darauf, dass sich kalte Luft drin und noch kältere Luft draußen nicht so schnell austauschen. Das heißt im schlimmsten Fall, dass man friert und darüber hinaus auch noch Schimmel an der Backe hat.
Sollte man vielleicht so ein Thermostat zu Hause haben, was einem die Luftfeuchtigkeit anzeigt? Oder so eine Entfeuchter sich kaufen? Ich weiß nicht, ich bin bislang einfach untätig und wische das manchmal mit einem Handtuch weg.
Und damit jetzt zur Feuchtigkeit selbst. Sei sie vom Kochen, vom Wäschetrocknen oder von den 1,5 Litern Wasser, die man nachts ausatmet und schwitzt. Die Feuchtigkeit wird nur zum Problem, wenn man sie nicht rausbekommt. Vielleicht wurde zu wenig gelüftet. Und genauso wie das wenige Heizen ist das naheliegendste Verhalten, weil man ja die warme Luft drin behalten will, wenn sie jetzt so ein rares Gut ist. Wenn man gelüftet hat, dann kann es immer noch sein, dass man falsch gelüftet hat. Die Fenster auf Kipp zu stellen ist erstmal das Bequemste, wenn sich auf der Fensterbank Pflanzen sonnen, die man nicht wegräumen will. Aber Kipp ist kein Lüften. Effektiv kühlt man damit nur das Zimmer aus. Man hat also die Nachteile vom Lüften ohne die Vorteile.
Genau, wir stellen einfach das Fenster auf Kippe. Das heißt, es wird kalt, der Nebel geht nicht wirklich raus. Er bleibt ziemlich lang drin und dann ist es halt kalt.
Jetzt ist die Lüftung an.
Aber schauen wir uns jetzt mal folgende zwei Grundprinzipien genauer an. Feuchte Luft, die am Fenster stark runterkühlt, hinterlässt Wassertropfen an der Scheibe und zu kalte Luft kann Feuchtigkeit schlecht wegbewegen. Wie kommt das?
Im flüssigen Wasser sind Wassermoleküle durch molekulare Kräfte relativ stark aneinander gebunden, da besonders durch die Wasserstoffbrückenbindung. Durch diese Bindung kann sich der Flüssigkeitsverbund bzw. der Wasserfilm überhaupt erst ausbilden. Und dazu noch eine Grundlage. Moleküle bewegen sich. Je wärmer, desto schneller. Das schimpft sich dann Brownsche Molekularbewegung. Durch diese thermische Bewegung tragen Wassermoleküle gewisse Mengen an Bewegungsenergie, also kinetische Energie. Heißt, auch bei niedrigen Temperaturen hat ein kleiner Teil von Wassermolekülen immer noch genügend Bewegungsenergien, um die Bindungskräfte der sie umgebenden Moleküle zu überwinden. Dadurch verlassen sie die Wasseroberfläche und gehen in die Luft über. Heißt, sie verdunsten. Es gibt ein Maß dafür, wie viele Moleküle genug Energie haben, um zu verdunsten, also dem Wasserverbund zu entfliehen. Das ist die Verdunstungsrate. Und die wird vor allem von 4 Werten bestimmt. Erstens von der Größe der Wasseroberfläche. Je größer die Wasseroberfläche ist, desto mehr Kontakt hat sie zur Luft und damit gibt es mehr Fluchtmöglichkeiten für die Wassermoleküle. Verwirbeltes Wasser hat dabei eine größere Oberfläche als ruhendes. Deswegen ist zum Beispiel das Rühren von heißen Getränken eine richtig gute Idee, um sie abzukühlen. Dann ist da noch die Temperatur des Wassers. Je wärmer das Wasser ist, desto mehr Energie haben die Moleküle, um sich aus besagten Wasserfilmen zu befreien. Als nächstes ist da die Temperatur der Luft. Je wärmer die Luft, umso einfacher und in umso größerer Menge können die Moleküle von der Luft aufgenommen werden. Zuletzt der Sättigungsgrad der Luft. Dieser gibt an, wie voll die Luft schon mit Wassermolekülen ist. Denn wenn sie voll ist, wenn wir in unserem Bild bleiben wollen, ist es schwerer für die Moleküle aus dem Verbund zu fliehen, da, naja, alle Plätze schon voll sind. Umgekehrt treffen verdunstete Wassermoleküle aus der Luft auch wieder auf die Wasseroberfläche und können dort, je nach Energie, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vom Molekülverbund eingefangen werden, also von Gas zu Wasser kondensieren. Wie viel kondensiert, ist eigentlich nur vom sogenannten Partialdruck des Wassers abhängig. Das heißt, wie viel Wasservolumen ist im Verhältnis zum Luftvolumen vorhanden. Und kurz gesagt heißt das, warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte und trockene Luft mehr als feuchte. Und um noch genauer zu werden, wenn Luft um 10 Grad erwärmt wird, kann sie doppelt so viel Wasser aufnehmen wie in kälteren Zustand. Umgekehrt heißt das aber auch, Luft, die abkühlt, muss Wasser freigeben. Das kondensiert dann am Fenster, am Spiegel, an den Fliesen oder an den Brillengläsern.
Oh, warte, ich sehe dich gar nicht. Ich muss mal meine Brille sauber machen.
So viel zum Phänomen der Kondenswasserbildung. Wie jetzt also damit umgehen, wenn in der Wohnung an allen Ecken und Enden die Tropfen auftauchen? Schließlich kann zu viel Feuchtigkeit an ungünstigen Stellen zu Schimmel führen.
Ach, ich habe diverse Erfahrungen mit Schimmel gemacht. Und neben der einen, die mich sehr bedrückt hat, gibt es auch so eine Standardschimmelerfahrung, die wahrscheinlich sehr viele Mieter machen. Und mit der fange ich einfach mal an. Ich hatte eine Wohnung in Witten und die hatte eine Nordseite. Und die Wand war im Winter immer so kalt, dass sich im Innenraum die Feuchtigkeit in der Wand niederschlug. Und die Standardausrede des Vermieters war, man würde falsch lüften. Und da ich nun auch nicht ganz so unbedarft bin, was die Raumphysik anbelangt, habe ich mich darüber mal sehr geärgert, weil man kann ja im Winter nicht von morgens bis abends die Fenster auflassen. Und nur weil er zu faul ist, die Wand zu isolieren oder nicht das Geld dafür ausgeben soll, soll ich dann im Schimmel wohnen oder da eine Heizung an die Wand stellen, damit die Feuchtigkeit abgetragen wird. Diese Standardantwort, die Mieter müssen mehr lüften, das mag in manchen Fällen zutreffen, aber bestimmt nicht in allen.
Richtig heizen und lüften ist also wichtig, aber darf nicht überbewertet werden. Das wäre eine Verantwortungsverschiebung, die sich dessen bedient, dass MieterInnen eine Sorgfaltspflicht für die von ihnen gemieteten Räume haben. Um trotzdem praktische Empfehlungen abzuleiten aus den Fakten, die wir hier gesammelt haben, es empfiehlt sich, die Fenster, die gefliesten Wände etc. trocken zu wischen, damit die Tropfen sich nicht in Ritzen verkriechen. Bei den schönen historischen Doppelfenstern soll es helfen, Katzenstreu in Socken zu füllen und das in dem Zwischenraum zu platzieren. An der Heizung sparen sollte man als letztes in Räumen, in denen es feucht wird. Räume und Mauerwerk sollte man auch nicht ganz auskühlen lassen, wenn sie noch in Benutzung sind. Vor allem in feuchten Räumen gilt, regelmäßig Stoßlüften. Das bedeutet, 5 bis maximal 10 Minuten am besten Durchzug zu erzeugen. Und weil warme Luft wertvoll ist und Heizen ziemlich teuer, das Wasser an den Fenstern und der Schimmel an den Wänden sind politisch. Also organisieren wir uns für bezahlbare Lebenserhaltungskosten und sozial sowie ökologisch gerechte Wohnverhältnisse. Oder kurz gebrüllt:
Warme Wohnungen und Luftwalzen für alle!